und ich habe über die Tiefe gesprochen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter und heute möchte ich uns gern euch einfach mal vier Bereiche oder vier Länder aufzeigen, in denen wir als Gläubige oder auch als ganze Gemeinden uns aufhalten können. Und ich deswegen jetzt einfach mal so, das wäre so die erste Folie dazu, Leben in vier Ländern. Und zwar, wir schauen uns erstmal an, aus welchem Land wir eigentlich kommen. So, das ist so das Sklavenland. Und dann schauen wir an, wie das Leben ins gute Land aussieht. Wie das aussieht, in das gute Land zu besitzen. Und dann kann es manchmal passieren, dass wir das gute Land wieder verlieren. Wieder rauskommen aus dem guten Land und das nenne ich dann das fremde Land. Und dann ist Gott gnädig mit uns und führt uns wieder zurück. Und deswegen heißt das unterste noch einmal gutes Land. Also wir machen tatsächlich so eine kleine Reise und das sind geistliche Länder, das geht nicht um die wirklichen Länder, sondern das sind geistliche Übertragungen. Und es ist nämlich folgendermaßen, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, wenn wir Menschen geboren werden und auf die Welt kommen, dann sind wir schon in einem Land. In einem geistlich gesehen sind wir in einem Land und zwar in einem Land, in dem wir Versklavte sind. Wir sind Sklaven, Leibeigene der Sünde. Die Sünde klebt an uns und wir können uns auch nicht davon befreien. Wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, wir wollen gern Gutes tun. Das ist ganz klar. Wir wollen Gutes tun, wir wollen gerecht sein. Wir wollen gern, dass es in unserem Leben gut abgeht. Und trotzdem gibt es da eine Kette, an die wir gebunden sind. Und diese Kette ist so diese Unfähigkeit, vor Gott zu sein, unfähig vor Gott zu gefallen, unfähig frei von der Sünde zu werden. Manchmal ist so die Frage, was ist denn die Sünde? Was ist die Sünde? Römerbrief schreibt immer von der Sünde. Und ich weiß, mein eigener Vater hat damals gesagt, Sünde, ich sündige nicht, ich mache nur so ganz kleine Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber da wird Gott drüber hinweg gucken. No problemo. Ja? Also wenn ich im Himmel, ich komme ganz sicher in den Himmel. Ja? Die Sünde und Sündigen, das sind zwei verschiedene Paar Sachen. Die Sünde, das ist so diese innersten Wünsche und Begierde. Und wenn wir diesen innersten Wünschen und Begierden nachgehen, dann entsteht daraus die Sünde. Und ich zeige euch mal eine Bibelstelle, im Jakobus steht drinne, Jakobus 1, 14, 15, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Liebe Geschwister, es ist nicht der Teufel, der in die Falle lockt. Es ist das, was in uns drin ist, was in die Falle lockt. Es ist etwas, wo in uns drin ist eine Begierde, ein Begehren. Und das ist nicht das gute Begehren, ich begehre Gott, ich begehre seine Nähe, sondern das ist das schlechte Begehren. Ich begehre Anerkennung, ich begehre Sicherheit und deswegen Reichtum. Ich begehre, ich will haben. Und dieses innere Begehren führt dazu, dass wir in die Falle gelockt werden. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, also ich meine, wie funktioniert das mit einer Schwangerschaft? Ne? Die Frau kann empfangen, die Frau hat die Eizelle, aber ohne die Samenzelle gibt es keine Schwangerschaft. Wenn also die Begierde das kriegt, was sie will, dann bringt sie die Sünde zur Welt, dann entsteht Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und Tod ist die Trennung von Gott. Tod ist das nicht mit Gott, nicht mit dem Lebendigen verbunden sein. Das ist der Tod. Also es gibt natürlich den körperlichen Tod, ja, und den werden wir alle irgendwann mal erleben. Aber hier geht es um den geistlichen Tod. Der Tod, diese Trennung von Gott, dieses Nicht-Verbunden-Sein mit dem Lebendigen. Und so geht es uns allen. Alle Menschen sind hier gleich. Wir kommen auf die Welt und wir haben diese Begierden, wir haben diese Sünde in uns und wir können strampeln und machen und tun. Und ich kann euch echt verraten, ich habe mir echte Mühe gegeben. Ich habe mir wirklich echte Mühe gegeben. Ne, als ich Teenager war, kam ich mit so komischen Leuten zusammen, die nannten sich Christen. Und dann habe ich gesagt, die wollten, dass man sein Leben Christus gibt. Und dann habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht. Ich bin auch so ein edler Mensch. Und ich war wirklich ein edler Mensch. Also ich war keiner von diesen Raufbolden und ja, Rumsaufern und so. Das war ich alles nicht. Ich war wirklich ein edler Mensch und ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben. Und ich muss euch aber sagen, ich habe mir wirklich echte Mühe gegeben und es ist mir nicht gelungen. Ohne Witz, es ist mir nicht gelungen. Irgendwann musste ich einsehen, ich schaff's nicht. Ich schaff das einfach nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu, anhaltend edel, wirklich ehrlich, wirklich aufrichtig. Wisst ihr, man kann auch jemandem was Gutes tun, ja, nur damit man sich besser fühlt. Na, wenn ich jetzt dem Ralf helfe, weil er eine Wunde am Bein hat, dann kann ich natürlich sein Bein verbinden, ja, ich kann es ihn hochlegen, ich kann ihm helfen. Und dann ist immer die große Frage, warum tue ich das eigentlich? Ne? Ich kann es auch deswegen tun, damit es mir besser geht. Gar nicht, damit es dem Ralf besser geht. Ja, genau. Also das ist so die Situation. Und so kommen wir Menschen auf die Welt, so leben wir unser Leben hier auf dieser Erde. Und ein Bild dafür ist das Volk Israel, welches in der Sklaverei in Ägypten war. Wisst ihr, sie waren Sklaven mit mehr oder weniger Freiheiten. Aber eine Sache, das ging auf keinsten Fall. Der ganze Knatsch mit dem Mose und dem Pharao ging um eine einzige Frage. Dürfen wir das Land verlassen oder nicht? Das war die Frage von Mose. Er sagte, wir wollen das Land verlassen. Dann sagte der zu ihm, ja, ihr könnt ein bisschen rausgehen. Eine Tagesreise. Aber am Abend kommt ihr bitte wieder zurück. Das war die einzig große Frage. Sie waren versklavt. Sie waren Sklaven in diesem Land. Es war ein Sklavenland. Und dann schuf Gott eine Rettung für sie. Und ihr kennt es, ich erinnere euch nur dran, ein Lamm wurde geschlachtet. Ein Mann führte sie heraus, das Meer teilte sich und sie kamen alle auf der anderen Seite an. Das gesamte Volk kam auf der anderen Seite an. Und wisst ihr, übertragen auf uns, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er ist das Lamm, welches geschlachtet wurde, welches sich schlachten ließ. Er ist der Mann, der uns herausführt aus der Sklaverei. Und man kann sogar auslegen, er ist das Meer, welches sich teilen ließ, damit wir durch ihn hindurch Gott nahen können. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Jesus hat sich hingegeben, damit wir aus dem Sklavenland endlich rauskommen. Und wir sind jetzt rausgekommen, wir sind Gerettete, wir sind Befreite von der Macht der Begierden. Und ich sag dir was, du und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich duze jetzt mal, ne? Wir können dann später, wenn ihr das wollt, immer noch gern Sie sagen. Ne? Nur jetzt gerade sagen wir du, ein Predigt-Du. Ne? Nachher machen wir, können wir mit Sie weitermachen. Alles in Ordnung. Jesus hat uns rausgeführt. Und wir alle spüren Begierde. Natürlich spüren wir Begierde. Das hat sich nicht geändert. Dieses Gefühl, oh, ich möchte jetzt gern dem Ralf gefallen. Oh, ich möchte gern gut dastehen. Oh, ich möchte gern das Größte. Ja, als Mann, ne? Ich hätte gern das größte Auto hier draußen stehen. Ne? Opa, cool, ne? Den tollsten Urlaub. Ne? Ich hätte gern die tollste Arbeitsstelle. Ja, Anerkennung, Ruhm, Ehre. Das spüren wir immer noch. Das ist nicht weg. Der Unterschied ist jetzt, wir können dieser Begierde Nein gegenüber sagen. Du hast Probleme, ich bin mal, ja, 1. Korinther 6, ich bin mal ganz knallhart. Du hast Probleme mit Pornografie, du kannst jetzt Nein sagen. Du hast Probleme mit dem Trinken, du kannst jetzt Nein sagen. Du hast Probleme mit Stehlen, mit übermäßigen Habgier, du kannst jetzt Nein sagen. Und das ist der Unterschied zwischen Ägypten und raus aus Ägypten. Wir spüren noch immer dieses Ziehen und können jetzt Nein sagen. Und das hat Jesus für uns erworben. Das ist der Verdienst von Jesus. Na, und jetzt wissen wir ja natürlich alle, wir kennen ja alle Bibel, alle Bibelkenner, Bibelfest, ne? Wir wissen ja, wie es weitergegangen ist. Ich selber bin so der Meinung, ein bisschen schade, ne? Ich hätte gern so, ne? So, ein Schritt raus aus Ägypten, mit einem Schritt rein ins gute Land. Hätte ich gerne. Ja? War aber tatsächlich nicht so. Erstmal wurden sie geführt und das war erstmal die Wüste. Und in der Wüste, die Wüste, die kennen wir auch. Ja? Wir kennen alle Wüstengegenden in unserem Leben und auch in unserem Herzen, in unserer Seele. Manchmal ist unsere Seele tatsächlich eine Wüste. Und in dieser Wüste, da erkennt man sich. Und da erkennt man, was man glaubt und was man nicht glaubt. In der Wüste ist es trocken und dann gibt es nichts zu trinken. Das ist ja das Wesen der Trockenheit. Ne? So, und jetzt ist man aber immer noch Gott nachfolgend. So, und jetzt zeigt sich, was wir denken, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind. Sind wir überzeugt, Gott wird uns in der Wüste ein Wasserteich geben, macht einen Brunnen und öffnet uns und lässt Wasser herausströmen? Und genau das hat das Volk Gottes erlebt. Die Wüstenzeit diente dazu, ihren Glauben zu stärken, sie auf den Herrn auszurichten. Denn Gott hat gesagt, hey, raus aus der Sklaverei, raus aus Ägypten, ja, aber nicht, damit ihr in der Wüste bleibt, sondern damit ihr ins gute Land kommt. Und das gute Land, da gibt es jetzt viele Bibelstellen, die darüber reden, wird hier so beschrieben, das gute Land wird beschrieben als ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Nun ist es für alle, die gern Fleisch essen, vielleicht ein bisschen frustrant. Ne? Ich hätte lieber ein bisschen Reis und Pilze und ein bisschen Fleisch dazu. Ja, aber das meint was anderes. Ne? Milch ist die Speise für junge Gläubige. Wenn wir frisch zum Herrn kommen, brauchen wir Milch. Unbedingt. Alle Babys brauchen Milch. Wir brauchen Muttermilch. Und das ist das, was im guten Land geschieht. Die Neubekehrten, die jungen Gläubigen werden gesättigt und sie werden groß und sie wachsen heran. Irgendwann braucht man dann mal Brot. Ne? Also wir haben Enkelkinder, wir haben 3 Enkelkinder und das Kleinste ist 6 Wochen, oder? 4 Wochen, ja? Dem kann man kein Brot geben. Ja, geht nicht, weder mit Leona noch mit Leberwurst. Ne? Das kriegt nur Milch. Ja, und das ist ganz wichtig so, aber unser nächster Enkel, der ist jetzt 2¼, genau, also wenn man dem jetzt ankäme, ständig mit Milch, das wäre nichts für ihn, der braucht echt Brot, ne? Und der mag es vor allen Dingen gern salzig, also er könnte Wurst, wenn es bei uns Brot und Wurst gibt, er mag die Wurst, und wenn es nach ihm geht, könnte das Essen nur aus Wurst bestehen. Er mag das einfach. Ne? Ja, und das passt ja auch, denn er ist ja immer über 2 Jahre alt. Und jetzt ist hier Milch und Honig. Ne? Honig, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und für den Körper gesund. Das ist das, also das ist nur eine Kleinigkeit. Ne? Es gibt noch sehr viel mehr Verheißungen fürs gute Land. Das ist das, was uns im guten Land widerfährt. Aufwachsen in einer gesunden Beziehung zum Herrn, die Kinder, Milch, und für die, die kein Milch mehr brauchen und weil sie einfach älter sind, ne, die bekommen tatsächlich Honig, Honigseim, süße Worte Gottes, die er zu uns spricht, indem er uns leitet, indem er uns führt, indem er uns wohnen lässt. Und das ist das, das sind so zwei Verheißungen für das gute Land. Als sie das gute Land eingenommen hatten, dann müsst ihr euch das so vorstellen, also die haben die Feinde vertrieben, die wären besser vorher selber gegangen, wie jetzt in Nordgaza. Ne? Das ist eigentlich cool, dass die gesagt haben, geht jetzt nach Südgaza. Okay, keine Politik. Die haben das Land verlassen, hätten das Land verlassen können damals. Und dann haben die Israeliten quasi Höfe und Felder und Häuser quasi eingenommen. Und jetzt war das eben Folgendes. Dadurch, dass sie diese Felder und Häuser und Bauernhöfe eingenommen hatten, hatten sie im Grunde Weizen. Weizen ist ein Bild fürs Brot, ja, für das gesunde Reden Gottes in unser Leben hinein. Und jetzt ist es so mit diesem guten Land, und das kommen wir ans Zweite, ne? Also das Erste war ja Sklavenland, jetzt kommt das gute Land. Ja? Dieses gute Land war von Gott ein Geschenk, und war doch kein Geschenk. Dieses gute Land hat Gott dem Volk verheißen. Er hat eine, wie ein Notar, notarielle, beglaubigte Urkunde ausgefüllt und darauf stand, für die Gläubigen ist das gute Land. Das gehört ihnen. Das ist ihr Eigentum. Das ist der Anteil, es ist ein Geschenk. Gleichzeitig ist aber auch kein Geschenk, denn wir müssen dieses gute Land einnehmen. Wir müssen es in Besitz nehmen. Und für dieses gute Land hat Gott einen Preis bezahlt. Also dieser Preis, das war der Tod seines Sohnes, der uns dieses gute Land gegeben hat. Und wenn wir jetzt gläubig sind und sind dem Herrn nachfolgend, dann haben wir dann auf dem Papier notariell beglaubigt, gehört uns das gute Land. Das ist unser Eigentum. Aber es ist so ähnlich, als wenn du ein altes Haus bekommst. Ne? Also auf dem Papier gehört das Haus dir. Es ist dein Haus. Es ist notariell beglaubigt. Du hast die Urkunde, die es beweist. Das ist dein Haus. Und es ist ein gutes Haus, ein solides Haus. Es trotzt allen Stürmen. Und dann musst du hingehen und musst Zimmer für Zimmer umbauen und so gestalten, wie du es haben möchtest. Das ist der Anteil, den wir tun müssen. Der Anteil Gottes ist, uns das Land zu geben. Der Anteil von uns ist, es in Anspruch zu nehmen, es in Besitz zu nehmen. Und das ist so ähnlich wie diese Verheißungen, die uns im Neuen Testament gegeben werden, und die hat Jesus für uns erworben. Jesus ist für all diese Verheißungen gestorben. Also wenn ich Epheserbrief lese, dann kann ich das erste Kapitel, kann ich gar nicht im Stück durchlesen, weil da so viel drin steht. Ihr seid gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist schon der erste Satz. Ne? Und da sitze ich schon daneben und denke, und was heißt das jetzt? Ne? Da bin ich schon platt. Und jetzt, das ist erworben von Jesus, all diese Verheißungen. Und jetzt fordert uns Gott auf, diese Dinge im Glauben in Anspruch zu nehmen. Im Glauben das Land zu besetzen, das Gott uns schon gegeben hat. Ja, wir haben hier, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben hier, Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Heute Morgen haben wir noch kurz gelesen und da stand dann drin, deine Gnade ist übermächtig über mir und deine Treue ist in Ewigkeit. Das sind lauter Verheißungen, die geschrieben stehen. Und jetzt ist es an uns Gläubigen, diese Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Und wir sehen das so ein bisschen hier, ne? Im Glauben in Anspruch nehmen. Der Glaube, er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Also wir sollen Dinge, die man nicht sieht, davon sollen wir überzeugt sein, überführt sein. Gott ist dir treu. Und es gibt da so einen Psalm, also ich habe den schon ein paar Mal gelesen, und wenn die Wogen kommen, dann werden sie mich nicht überfluten. Der Sturm wird mich nicht wegspülen, auch wenn die Wellen über mir zusammenbrechen. Das meint ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und das ist so die Aufforderung für uns Gläubige, dieses Land Schritt für Schritt für Schritt für Schritt einzunehmen. Und damit sind wir eine Zeit lang beschäftigt. Ja, so ein Leben lang ungefähr. So haut ungefähr hin, genau. Wir sollen wie der jüngere Sohn sein. Ihr kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ne? Eigentlich glaube ich, hat er zwei verlorene Söhne. Aber das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sagt der jüngere Sohn zu seinem Vater, gib mir den Anteil meines Erbes. Und wir wissen, der Vater ist Gott. Und wir wissen, der jüngere Sohn, das sind wir. Und er sagt, gib mir den Anteil meines Erbes. Und ganz ehrlich, wo ich das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, und der Vater nahm ihm, klatschte ihm rechts und links eine an die Backe und hat gesagt, und jetzt ist aber Ruhe. Nein, das steht gar nicht da. Und der Vater gab ihm den Anteil seines Erbes. Und das ist unsere Haltung. Ich denke, das sollte unsere Haltung sein, dass wir sagen, Vater, gib uns den Anteil dessen, was wir durch Jesu Tod haben. Was uns zusteht, was notariell beglaubigt ist, wo die Unterschrift mit dem Blut Jesu drunter gesetzt wurde. Das ist unsere Haltung, so vor Gott zu treten. Das ist nicht unverschämt, sondern das ist unser Recht. Und wisst ihr was? Ich glaube, der Vater hat sich über den Sohn, der das eingefordert hat, mehr gefreut als über den Sohn, der es nicht eingefordert hat. Der gesagt hat, ich fordere das Erbe nicht ein, sondern ich arbeite eben einfach weiter, ohne mit diesem Erbe zu handeln. Und deswegen ergreife, was er dir sagt, höre auf ihn, suche seine Meinung zum Thema deines Lebens und dann vertraue ihm. Und so nimmst du und ich das gute Land ein. Das ist der Plan Gottes, das verherrlicht ihn und das macht ihn groß. Ich habe das mal erlebt. Ich war mal in einer Weiterbildung, die dauerte 2 Jahre. Und wir waren da so 15 Leute bei dieser Weiterbildung. Und ich bin ja jeden Morgen 7 hin und am Abend 7 zurück. Und mir war das halt sehr wichtig. Ich möchte möglichst viel, wollte ich Zeit mit meiner Familie verbringen. Und jetzt auf dieser Weiterbildung, wenn da waren junge Menschen beieinander und manche waren auch Single und die hatten tolle Ideen. Ne? Man könnte ein Wochenende da noch machen und man könnte noch dieses machen und am Abend könnte man noch dorthin gehen. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich möchte jetzt nicht gegen die anderen kämpfen, auch nicht für meinen Willen kämpfen. Nimm du es in deine Hand. Kämpfe du, dass ich möglichst viel zu Hause sein kann. Und das Ganze ging 2 Jahre lang. Und am Ende von diesen 2 Jahren, also wir waren dann zum Ende hin und die Weiterbildung war bald vorbei, da sagte plötzlich eine meiner Kolleginnen, die sagte so mehr zum Schluss hin, sagte sie, ha, der Horst, der tut immer so fromm, aber es läuft immer so, wie er es will. Am Schluss hat Gott geschenkt, dass es immer so gelaufen ist, wie es für mich gut war, wie es für uns als Familie gut war, so wie ich es gerne haben wollte. Und die anderen Ideen sind irgendwie zerplatzt. Ich weiß nicht genau, ich habe nichts getan. Ich habe da keine Nadel genommen und dort reingestupst, sondern es ist einfach von alleine zerplatzt. Und aus diesem Glauben heraus entsteht geistlicher Reichtum, geistliches Ansehen. Und so wie es in Israel war, als sie das Land eingenommen haben. Es sind geschenkte Häuser, Felder, Herden gewesen, die das Volk dem Feind abgenommen hat und das sie reich machte. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, nachdem wir diese Freiheit aus Ägypten angenommen haben, zu glauben, zu vertrauen, ihn zu fürchten und auf seinen Wegen zu gehen und Stück für Stück und Zimmer für Zimmer einzunehmen und es als unser Eigentum zu begreifen und zu ergreifen. Okay, jetzt haben wir zwei. Das Sklavenland und das gute Land. Und keine Angst, die nächsten zwei werden nicht so lange. Wie ging es denn damals weiter mit Israel? Und das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr traurige Geschichte. Wie ging es damals weiter mit Israel? Sie hatten das gute Land eingenommen. Einige Generationen lang lebten sie schon da. Sie hatten Könige, sie hatten ein Heer, sie hatten eine Macht, sie hatten Städte, sie hatten Burgen, sie hatten Grenzen. Sie waren etabliert in diesem Land. Und dann geschah eigentlich etwas ganz Schlimmes. Das Volk verließ ihren Gott. Das Volk verließ Gott. Sie vergaßen den, der sie aus der Knechtschaft herausgeführt hat. Sie gingen nicht mehr hinter Gott her, sondern sie folgten den Göttern der damaligen Zeit nach. Das war der Anfang. Und liebe Geschwister, das ist Altes Testament, aber im Neuen Testament kann uns genau das Gleiche heutzutage noch passieren. Der jüngere Sohn hat ja den Vater verlassen. Und durch den Verlassen des Vaters hat er sein Erbe verloren. Das ist das Problem. Nicht das Ergreifen des Erbes ist das Problem, sondern das Vaterverlassen ist das Problem. Und wisst ihr, der Feind steht immer an den Grenzen des guten Landes. Ich rede nicht von Israel, ich rede vom geistlichen Feind und möchte es wieder zurückhaben. Und solange das Volk dem Herrn nachfolgt, hat er keine Chance. Doch wenn das Volk Gottes den Herrn verlässt und auf eigenen Wegen, eigenen Willen sucht, dann bekommt der Feind Einfluss und Macht. Und so war es im Alten Testament und so ist es auch heute hier bei uns. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was ist nun eigentlich, was passiert da mit den Gläubigen? Warum gehen sie weg von ihrem liebenden Gott? Und ich glaube, es hat mit Unglaube zu tun, ein Mangel an Furcht, an Ehrfurcht, ein Mangel Respekt. Doch warum ist plötzlich kein Respekt mehr da? Warum ist Unglaube da? Ich glaube, es geht darum, dass die Liebe zu Gott erkaltet. Die Liebe nimmt ab zu Gott. Es wird so selbstverständlich, was er für uns getan hat. Und wir sehen das hier, in der Offenbarung. Und hier brauche ich gar nicht ganz vorlesen. Hier ist die Liebe einer ganzen Gemeinde erkaltet zum Herrn. Und kein Brennen mehr, sondern nur noch ein Glimmen. Und die logische Folge ist, sobald wir den Herrn verlassen, fangen wir an, anderen Göttern nachzulaufen. Und was sind die anderen Götter? Ja, also David Ravenhill, das war ein Redner aus Amerika, der hat mal gesagt, das sind die drei Gs. Gold, Girls und Glory. Also Reichtum, Gold, Girls, Sexualität, Glory, Ansehen, Ehre, Macht, Respekt. Und diese Götzen der jetzigen Zeit, die sind ständig vor Augen und sie haben eigentlich eine ganz einfache Botschaft. Und zwar, bringe Opfer und alles ist in Ordnung. Diese Götzen verlangen von uns Opfer. Tu etwas, damit du noch mehr Geld bekommst. Tu etwas, damit du noch mehr Anerkennung bekommst. Tu etwas. Und das ist ein sehr einfacher Weg. Ich tue etwas und kriege etwas. Ich tue etwas und ich kriege etwas. Bei Gott ist es aber anders. Bei Gott ist es so, er hat alles getan. Er hat das Opfer schon vollbracht. Und jetzt wünscht er, dass wir dieses, was er geschenkt und gemacht hat, in Anspruch nehmen. Und er möchte, dass wir eine lebendige Liebesbeziehung mit ihm haben. Mit ihm, der das wahre Leben ist. Und dann, was geschieht? Die schlussendliche Konsequenz ist ganz logisch und klar. Der Leuchter wird vom Platz genommen. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das ist die ganz normale Konsequenz. Das ist im Alten Testament geschehen und das kann auch im Neuen Testament geschehen. Ja? Und hier ist es dieser Gemeinde so passiert. Die Stimme Gottes wird dünner und dünner, weil unsere Ohren tauber und tauber werden. Und das geistliche Licht erlischt. Und dann war das im Alten Testament so, dass die Gläubigen vertrieben wurden. Das Volk Gottes wurde vertrieben aus Israel und lebte in der ganzen Welt verteilt, denn ihr Schutz war von ihnen gewichen. Und so kann es uns Christen auch heutzutage gehen. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Text, ja, aber ich denke, das ist tatsächlich heutzutage so die Gefahr von uns Christen, dass uns das gleich geschieht wie damals. Denn wir sind nicht besser als unsere Väter. Und dann landen wir im fremden Land. Das war das Dritte. Wir landen im fremden Land. So war das damals. Israel landete im fremden Land. Und ein großer Teil des Alten Testaments berichtet über diese Zeit. Unterdrückung, Beschwerden, große Lasten. Es wird versucht, das Volk Gottes klein zu halten, um es letztendlich zu vernichten. Und man kann dann wirklich verzagen und Gott ganz und gar verlassen. Und jetzt habe ich mir aber mal angeguckt, einige sind nicht verzagt und einige haben Gott nicht ganz und gar verlassen. Und ich habe mir mal angeguckt, welche Haltung haben denn diese Menschen gehabt, die dran geblieben sind. Und wisst ihr, ich meine zum Beispiel Daniel und seine Freunde. Daniel wurden vertrieben, landen am babylonischen Hof und er und seine Freunde, die unterstellen sich dem babylonischen König und gleichzeitig halten sie an Gott fest. Jeremia, sie werden vertrieben, sie erleben Zerstörung von Jerusalem und gleichzeitig halten sie an Gott fest. Und ich habe hier noch ein Beispiel, das ist der Hiskia. Hiskia wird bedroht, der König steht schon vor den Toren Jerusalems. Und wir sehen das hier im 14. Regierungsjahr von König Hiskia, marschierte der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Juda ein und eroberten alle befestigten Städte des Landes. Alles wurde geraubt, was man jemals als Besitz hatte. Man steht nackt und bloß da. Und jetzt sagen die Boten, also Hiskia sendet Boten zu dem Jesaja. Und die Boten sagen, wir haben dir etwas von Hiskia auszurichten, begannen sie. Er lässt dir sagen, heute ist ein schrecklicher Tag. Die Assyrer haben uns schwer beleidigt. Das ist die Strafe für unsere Sünden. Die Lage ist so ernst wie bei einer Geburt, wenn die Mutter keine Kraft mehr hat, ihr Kind zu gebären. So interpretiert es Hiskia, die Situation mit den Assyrern. Und jetzt ist doch die Frage, was macht Hiskia? Verbündet er sich mit den Assyrern? Sagt er, hallo, war nicht so böse gemeint, ich gebe euch nur ein bisschen Gold, wenn ihr mich nur in Ruhe lasst. Nein, was macht Hiskia? Er sucht das Reden Gottes, er befragt den Propheten, er legt dann später auch das Drohschreiben des assyrischen Königs vor Gott und sagt, guck mal, das hat der geschrieben. So redet der über dich und über mich. Und Hiskia wurde geholfen und die Schande und die Unterdrückung wurde wieder abgewandt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, ein ehrliches Dazustehen. Das Geheimnis ist zu sagen, ja, wir haben Unterdrückung. Ja, der Feind hat Macht bekommen, wo es ihm nicht zusteht. Herr, erbarm dich über uns und hilf uns wieder zurück. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Nicht so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre, sondern zu sagen, mir geht es so, an manchen Stellen komme ich zu Gott und sage, hey, ich habe keine Ahnung, wie jetzt das passieren konnte, dass sowas in meiner Familie stattfindet. Bei meinen Kindern, bei meinen Enkeln gibt es diese Problematik. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Du hast doch gesagt, du segnest bis ins 10. Geschlecht, ins 1000. Geschlecht. Trotzdem, jetzt haben wir diesen Schlamassel hier. Herr, hilf du uns. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis. Wenn die Bedrückung kommt, dann lasst uns den Herrn suchen. Lasst uns zu ihm schreien, denn er führt wieder zurück. Das ist die große Hoffnung, dass er wieder zurückkommt, führt. Und das ist im Grunde das vierte Land. Das vierte Land ist dieses zurückgeführt werden in das gute Land. Und genau das haben wir bei Israel gesehen. Wenn du Zweifel hast, dass es in deinem Leben nochmal gut wird, dann schau auf Israel. Israel war 2000 Jahre waren sie außerhalb ihres Landes und sie wurden von Gott zurückgeführt in ihr Land. Und das ist so für uns die Botschaft. Und im Jesaja heißt es hier, Jesaja 35,10, alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg ziehen und zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Und das ist unsere Zukunft, das ist unsere Verheißung. Psalm 126 wird es noch ausführlicher beschrieben. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen sät, die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker, damit und mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Das, was damals für Israel die Verheißung war, gilt auch für uns. Gott ist ein Zurückbringer in das gute Land. Und wisst ihr, es steht schon ein bisschen drin, was man im fremden Land, in der Wüste, in der Dürre machen soll. Ich habe es mal fett geschrieben. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Ein Säen in unser Leben hinein. Ein Säen in der Zeit der Tränen. Ein Säen in der Zeit der Beschämung. Ein Säen in der Anerkennung unserer Schwäche. In diesem Zeit Samen auszustreuen. Gute Worte Gottes über unser Leben auszusprechen und sagen, ja, ich bin gesegnet. Ja, meine Familie ist gesegnet. Ja, Heilung ist da, du bist mein Arzt. Und das zu einer Zeit zu machen, wenn man noch in der Wüste ist, wenn man noch in der Dürre ist. Und jetzt kommt die Verheißung. Und ihr seht, was dann geschieht. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Das sind Tränen der Buße. Das sind Tränen des Flehens zu Gott. Und so mach es. Weinend geh über den Acker deines Lebens, da wo Dürre ist. Weinend geh über den Acker, was Gemeinde, was Christenheit in Deutschland, in der ganzen Welt angeht. Und lasst uns aussehen und die guten Worte Gottes ausstreuen in unser Leben. Und dann geschieht etwas. Ein Zurückkehren zu ihm, zu unserer Berufung, zu unserer Verheißung. Zurückkehren zur Liebe, die freudvoll sich ihm hingibt und voll Freude empfängt. Das ist die Botschaft. Wir kehren zurück zu ihm. Sollten wir nicht im guten Land sein? Und jetzt müsst ihr nicht denken, ihr seid alle nicht im guten Land. Ne? Wenn du merkst, okay, ich bin im guten Land, bleib im guten Land, freue dich und juble darüber. Und bleibe im guten Land und folge dem Herrn nach. Und wenn du merkst, ich habe das gute Land hier einen Schritt verlassen, kein Problem, kehre um. Vertraue auf den Herrn und er wird dich zurückführen in diesen Frieden, in diese Freude, in dieses Licht, in diese Lebendigkeit bei ihm. Und wenn wir jetzt nachher das Abendmahl feiern, dann machen wir eigentlich Folgendes, ne? Wir nehmen das Brot. Und wir sagen damit, hi. Hi. Man darf übrigens lachen beim Abendmahl, weil man sich nämlich freut. Und dann darf man das Brot nehmen und darf sagen, ha, cool. Jesus hat seinen Körper für mich zerbrechen lassen, damit ich rauskomme aus dem Sklavenland. Hurra! Das ist Loben. das ist prima. Ja, da darf man sich drüber freuen. Und danach, ja, und das ist dieses, wir verlassen Ägypten und wir jubeln jedes Mal darüber, hurra, wir sind frei von Ägypten. Egal, was unser Gefühl sagt, egal, was unsere Emotion sagt und was uns andere Menschen sagen. Nein, das stimmt nicht. Wir sind frei vom Sklavenland. Und wenn wir den Wein nachher nehmen oder den Traubensaft, dann sagen wir, oh ja, Herr, so gerne folge ich dir nach. So sehr liebe ich den Bund mit dir. Und ich mache es jedes Mal fest. Ja, ich will mit dir gehen. Ja, ich folge dir nach. Ja, ich vertraue dir. Also wenn ihr nachher Abendmahl nehmt, dann sagt ihr damit, ich bin frei vom Sklavenland. Und ihr sagt, und ich folge dir nachher. Amen. Okay.